Ihr hört Episode 25. Unser Gast ist heute Andreas Frank, Produktdesigner und Blechkünstler.
Er berichtet, wie er ohne Vorkenntnisse zum luftgekühlten Volkswagen kam, warum ein T2-Bus sein Endgegner in Sachen Schweißen war und wie er in einer kleinen Garage sein einzigartiges Traumauto auf Käferbasis realisiert.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Diese Folge entstand in Kooperation mit bugbus.net, dem kostenlosen europäischen Kleinanzeigenmarkt und Veranstaltungskalender rund um klassische VW und Porsche.
Tag, Helge.
Moin, Georg.
Hallo, ihr da draußen.
Hallo, Andreas.
Hallo, Helge. Hallo, Georg. Schön, euch zu hören und zu sehen.
Wir freuen uns.
Hallo, Andreas. Schön, dich da zu haben. Andreas, wie immer stelle ich dich mal kurz unseren Hörern vor. Andreas Frank ist geboren 1970, ist gelernter Feinmechaniker und studierter Produktdesigner und eigentlich Zeit seines Lebens Fan luftgekühlter Volkswagen. Hat schon einige besessen und restauriert, aber richtig spannend wurde es 2017, da hat er sich an was ganz Neues rangewagt, nämlich an was Eigenes. Und seitdem baut er in einer Einzelgarage, das möchte ich hier schon mal betonen, einen Sportwagen auf Käferbasis. Also so komplett von Hand, die komplette Karosserie, die er vorher natürlich selbst entworfen hat. Das brachte ihm auf Instagram mittlerweile knapp 50.000 Follower ein, die dort den Fortlauf der Arbeiten verfolgen. Falls es euch interessiert, ihr findet Andreas auf Insta unter f.rank3500, aber dazu später noch mehr. Jetzt wollen wir erstmal von dir, Andreas, wissen, welcher Moment war entscheidend für deine luftgekühlte VW-Laufbahn?
Ja, da ist ein Schulfreund von damals, Ende der 80er Jahre, kurz nachdem wir den Führerschein gemacht hatten, auf mich zugekommen mit einem kleinen Anzeigeblättchen aus dem Raum Freiburg, wo ich herkomme. Und da waren zu der Zeit circa 3 DIN A3 große Seiten mit VW Käfer-Annoncen drin, was damals halt wirklich super billig war.
Das waren Zeiten, ja.
Und da war halt eins besonders auffällig, weil halt super billig und Baujahr war damals falsch angegeben mit 57. Und mein Freund, der hat halt gesagt, oh, das könnte noch ein Ovalkäfer sein, weil der war da irgendwie schon in dieser Szene mit drin und wollte mich dabei haben, das Auto anzugucken. Mir hat es nichts gesagt, Ovalkäfer in dem Sinne, weil die Käfer, die sonst so rumgefahren waren zu der Zeit, hatten halt alle schon so ein viereckiges Fensterchen. Und dann sind wir da hingefahren und dann war das halt ein Baujahr 60 statt 57 und der war halt in einem sehr traurigen Zustand. Also die Bodenplatte war zur Hälfte abgebrochen auf der Fahrerseite und hat dann so einen wippenden Effekt gegeben. Aber mich hat irgendwie plötzlich dieses Projekt gereizt. Also mein Freund war dann eher enttäuscht. Der hat halt dieses ovale Fenster nicht gesehen und hat es dann mehr oder weniger schon ad acta gelegt. Und ich war angespitzt, dieses Auto zu haben zu wollen, weil ich wollte den restaurieren. Irgendwie hat mich das gereizt. Wahrscheinlich war da der Käfervirus plus, dass das Karosserie aufarbeiten, das war irgendwie in einem Punkt war das gesät und damit wollte ich dann beginnen. Und das Auto hat halt 150 Mark gekostet, da konnte man nichts falsch machen.
Nee, stimmt.
Die hast du ja auch noch von deiner Oma geliehen, gell?
Richtig, die hat es ja nie zurückbekommen.
Aber woher kam denn also ich bin ja jünger als du, ich wollte damals auch ein Auto natürlich, aber ich wäre jetzt gar nicht drauf gekommen, irgendwie daran selber so ja ein bisschen zu basteln in Anführungsstrichen, ja, aber zu schweißen. Hast du in deiner Kindheit irgendwie von deinem Vater irgendwas, woher kam diese Lust drauf, da wieder was Ganzes draus zu machen?
Ja, also von meinem Vater habe ich das nicht mitbekommen. Er ist eher ein Theoretiker. Ich habe es schon gerne als Kind, habe ich viel gebastelt und auch Mofas habe ich gehabt, an denen ich sehr viel rumgedoktert habe.
Ja.
Und dann hat sich das so ergeben, dass ich auch als mein Opa mit 16 gestorben ist, habe ich den BMW geerbt und ja. Der hatte damals auch schon Rostflecken und das habe ich schon als 16-Jähriger wollte ich die halt wegmachen. Und
cool.
Als ich dann mit 18 einen Führerschein hatte, habe ich das Auto halt dann mehr oder weniger schon so repariert gefahren.
Ja. Das war ein alter 3er BMW, ne? Ich bin da gerade genau. Für, was war das für ein BMW? Wie heißt die Dinger heute? E30 oder wie heißen die?
E21 war das.
Oh Gott, sorry.
Entschuldigung. Also das ist der Vorgänger davon, ja.
Ja, genau. Also ein alter 3er BMW, genau. Ja.
So, und du hast dann diesen Käfer, den 60er, den hast du mit nach Hause genommen und hast den wo restauriert?
Das war ein bisschen ein längerer Vorlauf. Also ich habe den dann bei meiner Oma in den Hof gestellt.
Und ich war begeistert.
Die war sehr begeistert davon und habe dann eben alle schon sehr durchgerosteten Kotflügel und Teile habe ich schon abgebaut gehabt, um dann das ganze Ausmaß von der Katastrophe zu sehen. Und dann ist es bei meinen Eltern untergekommen im Hof und stand dafür, glaube ich, für ein Dreivierteljahr, super. An dem ich, sage ich mal, nicht so viel machen konnte, weil ich halt eben kein Schweißgerät hatte und auch nicht das Wissen. Mhm. Und dann habe ich das zusammen mit einem Freund von meinem Vater, habe ich das Projekt dann begonnen, um diese Riesenmenge an Teile einzuschweißen. Und ich war halt da, war ich mehr oder weniger so noch mit Handlanger Diensten beschäftigt,
ja.
Habe aber dem über die Schulter geguckt und habe gesehen, wie man es macht. Und dann habe ich gedacht, ja, das sieht gar nicht so schwer aus und habe derweil eben diesen perlweißen Käfer gekauft, der genauso billig war und in genauso mitleidenswerten Zustand, aber einen Faltdach hatte. Und dann habe ich gedacht, ja, dieses Faltdach, das kann ich auf jeden Fall verwenden, um das in den anderen einzubauen, wenn es... Und hab dann aber Mitleid bekommen mit dem Auto und habe es dann auch angefangen, selbst zu restaurieren. Habe ein Schweißgerät gekauft und habe schmerzhaft feststellen müssen, dass es doch nicht so leicht ist, wie es aussah.
Das finde ich total spannend, weil das ist ja ein völlig ungewöhnlicher Weg. Also die meisten anderen Gäste, die wir so ein bisschen hier bei uns im Podcast hatten, ja, hatten immer so einen klassischen Einstieg über Zeitschriften, Bücher, Herbie-Film, irgendwie sowas. Und du hast einen ganz anderen Einstieg in die Sache. Finde ich aber super spannend, davon ab.
Ja, ich hab sozusagen gleich mit der Ruine angefangen.
Ja,
Ich habe den harten Weg gewählt und habe mir dann erst das Wissen dazu über Zeitschriften, Bücher und sonstiges angeeignet.
Find ich völlig abgefahren.
Woher hattest du denn die Teile? Also du musstest ja irgendwo die Informationen dafür hergehabt haben.
Das waren eigentlich, zu dem Zeitpunkt war das nur Oldtimer-Markt, wo halt ein paar Annoncen drin waren von Teilehändlern. Ich glaube, Passwahl hieß der. Oder da habe ich, glaube ich, meine ersten Teile bestellt.
Mein Thomas Passwahl?
Ja, ich meine.
Der ist in Hamburg gewesen, meine ich.
Oder Hamburg, ja. Das war auch lustig, dass ich da die Bodenbleche bestellt habe.
Ja.
Und die kamen dann noch damals mit der Bahn und die musste ich im Nachbarort, musste ich die sozusagen von der Bahn abholen.
Tja,
das waren andere Zeiten und alles noch.
Die jüngeren Hörer. So war das mal alles.
Ja. Und Bestellungen so per Telefon und das Ganze dann schön sprachlich aufgeben.
Ja.
Das waren noch andere Zeiten als mit einem schönen Online-Shop heutzutage.
Hast du auch Gebrauchtes irgendwie vom Schrottplatz oder so geholt?
Ja, auf jeden Fall. Da habe ich sozusagen versucht, alles herzubekommen. Ich habe auch versucht, Karosserieteile rauszuschneiden. Aber da bin ich sehr schnell drauf gekommen, dass es einfach, jeder Käfer ist an den gleichen Stellen kaputt gewesen. Das war mir auch nicht so klar, als ich damit angefangen habe. Dass das eigentlich alle Käfer betrifft.
Yeah.
Aber Technikteile konnte man ja damals noch massenhaft auf dem Schrottplatz bekommen.
Das stimmt.
Und das war schön.
Das stimmt.
Welchen Käfer hattest du dann zuerst fertig? Den Perlweißen oder den Indiaroten?
Der Perlweiße, den ich selber gemacht habe, weil da habe ich halt nicht so viel Wert auf Restaurationsqualität gelegt, sondern den habe ich sozusagen über den TÜV geschweißt, wie man das damals gesagt hat. Und das hat halt mit meinen Fähigkeiten damals ist es korrespondiert, weil die waren halt eben in den Anfängen und dadurch, dass es sehr viel Karosseriesachen waren, musste ich da halt mehrmals antanzen beim TÜV, bis der Gutachter das sozusagen für gut erklärt hat. Aber Ja, der war auf jeden Fall sehr viel früher fertig, weil der Rote, der war erst Anfang der 90er, dann 91 oder so war der fertig.
Du hast aber bei dem Perlweißen gab es auch noch irgendwie einen kleinen Unfall beim TÜV.
Ja, da war ich aber nicht ganz alleine schuld. Also,
natürlich, ne? Will ich genauso sagen.
Also ich habe, er hat gesagt, ich soll das Licht abblenden und das hat er vor sich hingenuschelt. Und ich saß im Auto und das Auto war an. Und ich war kurz zuvor, war ich eben in die Garage reingefahren. Und stand mit dem Fuß noch auf der Kupplung. Ja. Und er hat es genuschelt und ich habe meinen Kopf aus dem Fenster gelehnt und bin dabei leider von der Kupplung abgerutscht. Und das Auto hat so einen leichten Satz nach vorne gemacht, dann ist ihm ans Schienbein gegangen. Und danach war der Zettel fürchterlich rot. Also ich glaube, sein...
Den TÜV-Prüfer in der Werkstatt überfahren.
So
hätte es kommen können, ja.
Schmerzhaft war es vielleicht ein bisschen, aber es tut mir auch im Nachhinein leid, aber ja, er hat dann wirklich kein gutes Haar mehr an dem Auto gelassen und
komisch.
Er musste dann mehrmals antanzen, bis das alles über die Bühne gegangen war. Aber er hat irgendwann eine Zulassung bekommen und ja, und das war dann der Moment, wo ich endlich Käfer fahren konnte. Bis dahin bin ich ja nie Käfer gefahren.
Ja, das genau.
Das ist ja sozusagen mein erster Aufschlag gewesen, bis auf die zwei Fahrten zum TÜV halt. Aber sonst war das nie direkt in der sozusagen mit einer Zulassung, weil der Rote war auch nicht zugelassen in dem Sinne. Der wurde heimgeschleppt.
Du hast du da irgendwie mitgekriegt, dass man sowas auch tiefer legen kann und modifizieren kann? Oder
zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da war eigentlich also strikt original angesagt. Okay, da wollte ich halt das Auto wirklich so schön restaurieren, wie er damals vom Band lief. So hatte ich mir das halt vorgestellt in meinem jugendlichen, sag ich mal, Übermut, dass das vielleicht klappen könnte. Aber das ging halt im Laufe der Zeit echt ins Geld. Und wenn du als Schüler damit anfängst, dann wird's eine Dauerbaustelle, weil es halt einfach dauert, bis die Kohle für die Teile da ist und dann, ja.
Klar.
Aber die Lust an den Käfern hat dich ja scheinbar auch nicht losgelassen. Du hast dann 1990 dir einen Silverback angeschaut. Das muss man sich auch überlegen. Der war Baujahr 81, der war gerade mal 9 Jahre alt.
Mhm. Und so sah er auch aus.
Okay, das hat dich gereizt, mal was Gescheites zu haben.
Ich wollte mal sehen, wie so ein Käfer auch mit, wenn der war mit 3000 Mark damals, war der annonciert. Und ich wollte halt mal sehen, wie da der Unterschied ist zu dem Käfer, den ich halt vorher gekauft habe.
Und das war den Käfer Nummer 3 im Grunde genommen, ne?
Das war Käfer Nummer 3, ja.
Okay.
Und ich war halt so geflasht, wie gut ein Käfer von der Substanz her aussehen kann, von unten. Das so Bleche, die man halt eben bis dahin noch nicht gekannt hat in Original, sondern nur als Nachbauqualität oder wie auch immer. oder Überzugsbleche, die es damals halt billig gab und mit denen man die Autos halt billig repariert hat. Genau. Und da sieht man halt zum ersten Mal die Bleche mit Sicken und wie die schön reingeschweißt vom Werk sind und so weiter. Und dann verliebt man sich irgendwie in das Auto und will es dann doch haben. Und dann kratzt man irgendwie doch jeden Euro zusammen. Ich weiß es nicht. D-Mark damals.
Ja. Und 3000 Mark war eine Menge Geld damals.
Ja, ich habe dann doch eine Roststelle gefunden und da konnte ich dann Vorbesitzer um satte 600 Mark runterhandeln. Also für 2400 habe ich ihn gekauft.
Das ist gut.
Ja, dann kam Abitur, Bundeswehrzeit. Du hast eine Lehre als Feinmechaniker gemacht. Das hatten wir ja schon gesagt. Mhm. Und dann hast du dich ein bisschen... Ist dein Portfolio breiter geworden?
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes sogar.
Du hast dir einen Karmann
angeschaut.
Genau, du hast dir einen Karmann angeschaut.
Ja, und leider war es da wieder wie bei den Käfern. Der war so ein trauriges Häufchen etwas, dass er einfach, er wollte zu mir und ich sollte ihn restaurieren. Das hat er irgendwie so ausgestrahlt. Und deshalb habe ich den halt auch haben wollen und auch gekauft.
Und den hast du dann in Windeseile, hast du den zusammengebraten oder hast, also über den TÜV geschweißt oder hast du den schon?
Nein, das war die gleiche Herangehensweise. Ich wusste zwar, dass dieses Auto halt sehr viel schwieriger zu machen ist als ein Käfer, weil halt jedes Blechteil der Karosserie verschweißt ist und nichts verschraubt, bis auf die Türen und die Hauben. Aber ich habe das halt auf mich zukommen lassen. Ich habe da jetzt keine Angst davor gehabt. Ich habe halt gedacht, ja, Blech reinschweißen, das kriegt man irgendwie hin. Und mit Spachtel kann man die Form nachmodellieren. Und ich glaube, so bin ich halt an das Projekt auch rangegangen. Und das hat auch im ersten Schritt relativ gut funktioniert. Es ist was dabei rumgekommen, was nicht schlecht aussah. Aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr. Da würde ich sagen, das war fürchterlich, was ich damals gemacht habe, aber mir hat's gefallen.
Ja, du warst 23 Jahre alt. Also und dann so ein Auto schon zu restaurieren. Du bist dann auch irgendwie fertig geworden und direkt in Urlaub aufgebrochen.
Ja, ich habe morgens noch den Tank eingebaut und habe eine Undichtigkeit am Tank gehabt. Also diesen Zuführungsschlauch, der war nicht mehr dicht zu kriegen, dann musste ich das alles nochmal ausbauen, habe dann bis abends gegen 8 an dem Auto geschraubt und bin dann in Urlaub gefahren. Abends um 8 habe ich noch einen ordentlichen Satz Werkzeug mitgenommen, aus Sicherheit, ob da vielleicht was kaputt gehen könnte oder so. Und bin dann, glaube fast 1000 Kilometer damit gefahren, bis an die spanische Grenze unten. Also ins Südfrankreich, spanische Grenze und das Ganze ohne jegliche Panne. Und war dann echt glücklich darüber.
Cool.
Also es hat wirklich super funktioniert.
Ja, da kann man stolz sein. Das finde ich auch. Ja.
Die Leute haben ja dann mitbekommen, dass du so gut schweißen kannst.
Dass er schweißen kann.
Ja, das ist, dass man über den TÜV Autos über den TÜV bringt mit günstigen Mitteln.
Genau.
Also, ja, und da hat sich so ein kleiner Nebenjob entwickelt, wo ich dann auch fürs Studium so ein bisschen Geld ansparen konnte. Und das sind dann, habe ich halt erst für Freunde, habe ich halt Autos geschweißt. Und das natürlich für wenig Geld. Ich meine, am Fiskus vorbei. Kann man das machen? Und dann sind da leider irgendwann mal Freunde von den Freunden gekommen, die ich nicht kannte, und die standen dann auf dem Hof und hätten halt auch gerne das Auto geschweißt gehabt. Und das hat eine Weile funktioniert, bis die Nachbarn dann Aufstand gemacht haben wegen dem ganzen Lärm und so weiter. Und dann habe ich das irgendwann mal eingestellt. Aber das hat auf jeden Fall auch was für das Können. Und
wollte ich gerade sagen, genau.
Hat es auf jeden Fall was gebracht, weil da konnte ich an fremden Autos mein Können perfektionieren und das, wie Step für Step geht es weiter.
Ach. Cool, ja. Ja, ich glaube schon, dass man da, also gerade weil du ja auch mit verschiedenen Fabrikaten dann zu tun hattest, einfach auch unheimlich viel lernen konntest und dir ja alles beigebracht hast. Finde ich richtig, also echt Respekt, muss ich wirklich sagen, so.
Es ist halt dieses Learning by Doing. Das macht mir Spaß, so ins kalte Wasser springen, schauen, was ich dabei rausbekomme. Und vielleicht im Nachhinein doch nochmal bei anderen Menschen informieren, wie die es machen, um zu vergleichen, wie der Weg ist, den man vielleicht normal begeht. Und dann den eigenen dazu und dann mal schauen, was besser ist. Aber in erster Linie erstmal fürs Selbstversuchen, das macht mir am meisten Spaß, weil das ist so eine Herausforderung.
Und hast du denn dich so langsam mal in der Oldtimer-Szene bewegt und in der VW-Käfer-Szene bewegt oder irgendwie warst du immer allein unterwegs?
Meistens war ich, also ich bin nie zu Treffen oder so gefahren. Vielleicht mal zu einem Oldtimer-Treffen, wo es allgemeiner gehalten ist, also nicht nur Käfer. Aber die Szene hat mich sehr interessiert. Also ich habe jegliche Zeitschrift gekauft, die Käferszene beleuchtet hat und habe die sozusagen inhaliert. Ja. Das auf jeden Fall. Und da ist dann auch so mit der Zeit die Lust am Käfertuning, am optischen Tuning entstanden mit so Zeitströmungen. Ja. Dass man zum Beispiel Türpappen mit bunten Stoffen belegt hat und so weiter oder mit viel Farbe, so tropfende Farbe auf Felgen oder so. Das waren alles so Zeitströmungen, die ich sehr interessant fand. Aus heutiger Sicht denken die Leute, ja, das ist komisch vielleicht, oder, aber das muss man immer im Zeitzusammenhang sehen, und damals war das einfach interessant und schön und bunt und neu.
Ja, fällt mir ein, der Hinweis auf unsere Folge mit Ingo Neuhaus.
Stimmt.
Da wird das Thema Farbe und Farbverlauf auch nochmal erklärt. Aha. Aber das nebenbei.
Du hattest aber auch Endgegner beim Schweißen.
Ach so, oh ja, oh ja, oh Gott, ja, stimmt. ganz das war ja eine Erfahrung, die prägt mich bis heute. Also ich habe mir niemals einen T2 gekauft, weil der T2 von meinem Schwiegervater hat mich auf solche, also auf so eine Herausforderung, ja, war der für mich, dass ich habe 4 Wochen an diesem Auto wirklich täglich geschweißt und geflext und zum Schluss zum TÜV gefahren und er ist trotzdem durchgefallen und ich hatte dann keine Energie mehr. Und mein Schwiegervater hat das Auto einfach dann verkauft.
Sind wir wieder beim Thema ungewöhnlich, denn eigentlich, ja, Endgegner ist für mich eigentlich so Karmagier eigentlich immer, ne? Und T2, ja, ist eigentlich, finde ich, immer so wie Käfer, bloß doppelt so viel oder so. Oder dreimal so viel. So habe ich das dann empfunden, irgendwie alles.
Ja, aber ich weiß nicht, der hatte so viel durchgerostete, ja, Rahmenstruktur, ja, drunten und unterm, also, und der ist ja nicht auf einer Bodenplatte, wo man das Häuschen, mhm, schön abnehmen kann und irgendwie da dran zu kommen. Ich musste immer unter dem Auto liegen und das hat mich fertig gemacht zu dem Zeitpunkt. Da war ich.
Genau. Jetzt musst du für die jüngeren Leute vielleicht so wieder sagen, für die aus heutiger Sicht sagen, heute nimmt man da erstmal den Boden raus. Und heute nimmst du die Bodenbleche raus, vorne wie hinten, da hast du das alles nackt vor dir und dann fängt, ja, man die Träger auch komplett auszutauschen. Ne? Früher hat man immer, genau wie du gerade sagst, unterm Auto da gelegen, mhm, hat da dann irgendwie was drüber geschmeißt oder auch immer den rausgesägt, ein Stück vom Träger und dann wieder reingeschmeißt. Aber so wie man heute an so eine Sache rangeht, das hat uns damals jemand nicht gemacht. Ne?
Ja, das sollte ja damals auch nur eine TÜV-Reparatur werden.
Das war eine Reparatur,
und,
genau.
Und, mhm, heutzutage, ein T2 ist ja ein wertvolles Auto heutzutage, da restauriert man halt schön.
Genau,
genau. Und da geht man anders dran. Aber das war ein Alltagsfahrzeug und das sollte so billig wie möglich über den TÜV kommen. Und ja, da bin ich halt irgendwann, habe ich entnervt aufgegeben. Und deshalb habe ich mich auch nie wieder an den T2 dran gewagt.
Und das finde ich auch wieder so spannend, wenn man da an Ulrich Seibel denkt, unseren Gast in Folge 22. Der hat 1994 hat er schon T1-Busse restauriert und gesammelt. Das war ungewöhnlich, Andreas. Also, mhm, wie du sagst, 1994 war ein Bus einfach für 99% der Leute ein altes Arbeitstier, ein Transportmittel, mhm, mehr, genau, nicht.
Aber ich war damals erstaunt, dass mein Schwiegervater das Auto trotzdem für 1000 Mark verkauft hat, obwohl der keinen TÜV hatte und sehr, sehr traurig aussah.
Aber er war fast durchgeschweißt.
Fast, ja.
1000 Mark ist? Ich habe für meinen Bus 1997 3500 Mark, glaube ich, bezahlt oder irgend sowas. Das war damals tierisch viel Geld für den T2, das weiß ich auch.
Ja.
Wenn man sich das erst anhört, dann kommt man ja, glaube ich, zum Schluss, dass Form, Karosserieform oder im Allgemeinen Produktform so ein Faible sind von dir, ne? Kann man das so sagen?
Das kann man sagen. Ich glaub,
du interessierst dich für Design.
Ja, aber das ist schon älter, dieser Wunsch, Designer, ja, zu werden, ja, ist älter als der Wunsch, Autos zu restaurieren, aha, und zu reparieren. Also der ist aus der Teenagerzeit ist der so geboren worden, als ich die ersten Automotor und Sport gesehen habe. Und da waren damals so diese schönen Zeichnungen von Marc Sterenberger waren da drin. Und da habe ich gedacht, ja, Autos und Design, das hat was mit Zeichnen zu tun.
Ja.
Und Zeichnen habe ich immer gern getan. Also das war so ein Steckenpferd von mir. Und da habe ich halt gedacht, ja, Produktdesign, das wäre eine schöne Möglichkeit für einen Beruf.
Ja.
Und da habe ich mich damals halt informiert mit Studium und so weiter, wo ich das studieren kann. Und da habe ich drauf hingestrebt. Das war so mein Fernziel.
Du hast ja dann 99 das Studium abgeschlossen und bist dann den perlweißen Käfer dauerhaft im Sommer gefahren als Alltagsauto.
Anfangs sogar noch im Winter. Also von 2000 bis 2005 habe ich das Auto wirklich durchgängig angemeldet gehabt, wow, und gefahren.
Aber warum? Hast du keine Lust auf ein modernes Auto gehabt? Oder?
Nein, nicht wirklich. Also ich fühle mich in dem Käfer so wohl. Der hat eigentlich alles, was ich von einem Auto verlange. Also
ja, das,
er macht Spaß, er bringt mich zur Ruhe. Also mit modernen Autos, ich habe natürlich auch ein modernes Auto heutzutage, aber irgendwie, ich fahre heute das Auto noch zur Arbeit im Sommer. Und jeden Tag, das ist die Ruhe selbst, wird man da in dem, ja, Fahrzeug. Ich mag das. mit modernen Autos hat man immer den Drang, schnell fahren zu müssen. Ja. Und das kommt da einfach nicht auf. Und
das habe ich so, glaube ich, in keinem Podcast gehabt. Aber ich habe diesmal dieses Motto irgendwie hier ungewöhnlich. Weil Anfang der 2000er noch mit dem luftgekühlten, also mit dem Käfer oder wie auch immer, mit dem Oldtimer durch den Winter fahren, ist echt ungewöhnlich. Einfach,
ja, das habe ich auch damals dann irgendwann gemerkt, dass das ganz schlimm ist im Raum Stuttgart mit dem vielen Salz. Und deshalb habe ich mir für den Winter einen 91er Mini gekauft, auch in einem traurigen Zustand, als Winterfahrzeug. Yeah. Und den habe ich seither auch immer wieder über den TÜV gebraten. Aber das ist wirklich so ein Auto, das muss funktionieren, aber das muss nicht wirklich schön sein für mich. Das ist halt das Winterauto. Und so handhabe ich das mit dem. Der Käfer, der hat natürlich auch seine Patina, aber im Vergleich zum Mini hat er eine sympathische Patina und der Mini hat halt ja die aggressive.
Ja, und man sieht, also wir hören es ja, glaube ich, jetzt also langsam raus, du hast immer mehr dazugelernt, du wirst immer professioneller. Und dann ist dir so langsam, oder dein Anspruch wird natürlich höher und dann ist dir aufgefallen, dein Karmann Ghia, das war damals noch nicht so das Gelbe vom einen. Du wolltest es jetzt besser machen. Jetzt kannst du besser arbeiten, jetzt willst du es besser machen, ne?
Ja.
Und hast dich dann Karmann Ghia nochmal wieder zugewidmet, ne? Zugewandt und.
Komplett, ja. Ich habe
nochmal wieder auseinander und.
Komplett, bis auf die letzte Schraube zerlegt.
Ja.
Und jedes von meinen Blechen, die ich damals eingeschweißt habe, habe ich wieder rausgenommen. Weil einfach, nachdem ich die ganze Farbe und die vielen Lackschichten, die darunter sich noch befunden haben, von den Vorbesitzern runtergemacht habe, war das halt ein trauriger Anblick und dann musste ich halt nochmal sozusagen von vorne beginnen und jegliches geschweißte Blech nochmal rausnehmen. Und ich wollte halt wirklich, dass das Auto, wenn es fertig ist, so aussieht wie vom Band. Und da habe ich wirklich sehr viel Zeit und Mühe und Recherche in jedes Blechteil gelegt, weil vieles ist auch nicht mehr zu bekommen gewesen, habe ich nachgefertigt. Manches ist nur in schlechter Qualität Anfang 2000 zu bekommen gewesen. Ja. Zum Beispiel die Bodenbleche, die musste ich alle nachbearbeiten und so weiter. Und ja, da habe ich viel Zeit drauf verwandt.
Ich kenne das immer noch zu gut, weil ich bin zu der Zeit bei CSP gearbeitet und wir haben ganz viele Kunden gehabt, die haben so einen Karmann Ghia 14 gehabt und die haben im Grunde genommen einmal das komplette Blechsortiment gekauft. Am Ende haben sie wirklich einmal alles durchgehabt.
Ja.
Und ich habe da immer gedacht, Mensch Leute, es wäre doch einfacher gewesen, kauft das in kalifornischen Ghia und fertig. Ne?
Ja, aber das,
wie manche gesagt, wollen den harten Weg gehen.
Ja, eben, nee, das ist der Anspruch, denn ich habe ein Auto, das fertig ist und das gut ausschaut, das ist für mich fast langweilig. Ich brauche irgendwie so ein Auto, das was ausstrahlt, was hilft mir. Das ist das, was man Ansporn hat, also was die Restauration anbelangt. Ansonsten brauche ich da nicht anfangen. Sonst ist es eine schöne Patina und die dann lieber die Patina erhalten, als das Fahrzeug bis auf die letzte Schraube zu zerlegen. Da sehe ich dann nicht den Grund.
Hast du dann gemerkt, dass du noch dazulernen kannst und das schneller lernen willst als beim selber erarbeiten oder was hat dich dazu gebracht, dann nach Schweinfurt dort auf die Schule zu gehen und Kurse zu belegen?
Das war hauptsächlich damit verbunden, dass ich ein paar Teile für den Karmann selber machen wollte, wie zum Beispiel die Stoßstangen. Ein Arbeitskollege, nicht einen Schulfreund, sondern ein Arbeitskollege, der hat mich da drauf gebracht, dass wir doch so einen Kurs machen könnten und das habe ich dann dieses Angebot von ihm angenommen, dass wir da zusammen hingehen und das war dann der Einstieg in die Blechfertigung in 2.0 sozusagen.
Ich weiß nicht, ob das alle jetzt ganz mitbekommen haben, ne? Ich habe den Wunsch gehabt, meine Stoßstangen selber zu fertigen.
Hab ich dann aber auch gemacht. Also ja, klar, die Stoßstangen an meinen Kramern sind aus Edelstahl und die habe ich selber gebaut.
Super,
echt. Und super. Da bin ich auch heute noch stolz auf die. Selbst die Stoßstangenhörner habe ich gebaut. Wow. Also die komplett vorne und hinten. Ja. Ich habe die europäische Stoßstange, also nicht die mit den Bügeln. Aber das ist mir, da muss ich mir die Schulter klopfen, weil Edelstahl ist echt ein fieses Material zu bearbeiten. Das hat wirklich super funktioniert.
Für mich ist das ja alles Kunst irgendwie. Das ist ja schon kein Handwerk mehr für mich. Ich finde, das ist Kunst, wer sowas kann, aber Hut ab.
Andreas, ist das für dich auch Entspannung, also mich erinnert das gerade, Helga, an unseren Freund Carsten Wagner, der auch so sich gerne, ich will jetzt nicht sagen im Keller verkriecht, aber der gerne im Keller ist und an seinen Drehmaschinen steht und an seinen Bohrmaschinen und einfach werkelt und macht zum, ich glaube, einfach wirklich zum Runterkommen und Entspannen.
Ja. Mhm. Definitiv ist das so. Also das ist für mich einerseits unglaublicher Spaß an diesem Hobby und zweitens ist das halt wirklich fast Therapie, um wieder fit zu sein für den Job. Also das bringt mich runter. Da kann ich mich auf diese Sache konzentrieren, dann vergesse ich die Welt außenrum und am nächsten Tag ist dann der Vortag gar nicht mehr so schlimm und man kann wieder frisch ans Werk der Arbeit gehen. Also das hat wirklich was mit Therapie zu tun und Spaß an der Sache.
Wie viel Zeit verbringst du so im Schnitt in der Werkstatt?
Bestimmt so eine Stunde pro Tag. Okay. Also das ist sozusagen, wie manche ein Feierabendbier genießen, genieße ich sozusagen diese Stunde Zeit in der Garage, um mich in, sag ich mal, ganz tief in die Welt des Blechs abzutauchen.
Du hast ja gesagt, du bist gerne jemand, der baut gerne, der restauriert gerne. Und der Karmann ist auch nicht so dein Lieblingsfreund, aber du hast ihn immer noch.
Ja, er ist ein Unglücksauto. Als ich ihn gekauft habe, hat er schon, glaube ich, zwei satte Unfallschäden gehabt. Und ich habe mir auch während der Zeit, als ich ihn benutzt habe, also das ist eigentlich in den 90ern war der ziemlich lange angemeldet, bin ich auch sehr viel damit gefahren. Hauptsächlich nach Pforzheim zum Studieren bin ich da sozusagen gependelt zwischen Freiburg und Pforzheim. Und habe da schon sehr viele Kilometer gesammelt, aber auch sehr viele unverschuldete Blechschäden an dem Fahrzeug. Und das hat mich schon ein bisschen, wie soll ich sagen, das Auto mag mich nicht oder wie auch immer, ich weiß es nicht, oder das Auto mag nicht fahren. Ich weiß nicht, der sucht den Unfall. Und deshalb, als er jetzt, seit er fertig ist, fahre ich das Auto auch nicht mehr. Der steht einfach viel zu gut in der Garage und ich hab Angst, dass er wieder seinen nächsten Blechknatsch bekommt.
Der war ja auch als Hochzeitsauto von dir, also euch geplant, ja, oder?
Genau, von mir. Wir haben geheiratet 1999 und da hatte das Auto noch einen relativ guten Zustand. Also relativ in Sachen, er stand noch gut da, die Rostflecken sind nicht wieder hochgekommen gewesen, das sah noch relativ gut aus, aber zwei Tage vor der Hochzeit auf dem Heimweg bin ich auf der Autobahn mit einem abgerissenen Ventil liegen geblieben. Oh, irgendwie wollte das Auto wahrscheinlich auch nicht als Hochzeitsfahrzeug dienen.
Oh nein.
Und das war nachts um 12 auf der Autobahn ohne Seitenstreifen.
Yeah.
Und die Warnblinkanlage ist auch nur sehr zaghaft gegangen zu dem Zeitpunkt. Also es war keine gute Situation an der Stelle, ein abgerissenes Ventil zu haben.
Nee, stimmt nicht.
Ja, okay, verständlich, dass so ein Auto dann einen irgendwie so ein bisschen
zum Nachdenken bringt.
Ja, genau. Wie bist du denn dann 2017, da begann ja dein Projekt?
Jetzt wirst du langsam angesprochen, das Projekt, ne? Wir haben es dann noch nicht weiter erzählt.
Ja, genau. Ich hatte schon länger Anfang der 2000er, als ich auch schon mit dem Karmann noch im Clinch lag, habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt, ja, man könnte auch irgendwann mal ein eigenes Auto bauen. Mhm. Aber da war das halt noch ein Wunsch, der ist sehr weit in der Zukunft gewesen. Und Zeit und Geld hatte ich dafür dann auch nicht. Und habe aber schon Skizzen gemacht. Also Skizzen gibt's tonnenweise.
Also mich erinnert das an einen Ferrari Dino 246 GT, also GTS, den Spider, weil er nur eine Türscheibe hat und kein Fenster danach. Er hat so wie so Scheinwerfer, die unter Plexiglas sein könnten, also so ein ovale Frontöffnung, Kühleröffnung, hat so Flying Buttresses, also die C-Säulen, die so nach hinten auslaufen, wie auch beim Ferrari, also beim Dino ist ja kein offiziell kein Ferrari, oder beim Porsche 904. Und das Heck hat so auch zwei runde Rückleuchten, erinnert mich auch so ein bisschen daran.
Geht mir jetzt nur so, als ich das Auto zum ersten Mal gesehen habe, vor allem als ich die Zeichnung zuerst gesehen habe, denn das ist ja auch dein Thema, aber als ich die Zeichnung zuerst gesehen habe, dachte ich auch so, das Ding sieht sehr italienisch aus. Für mich war es irgendwie so auf den ersten Blick irgendwie so 250 GTO, also auch diese Plexiglas-Scheinwerfer-Abdeckung. Immer wenn ich das sehe, denke ich auch sofort nach Italien. Die runden Rückleuchten, das Dach finde ich fast noch so ein bisschen Camargia-mäßig sogar. Mhm. Ja, aber eben halt sehr italienisch Design. Und wie gesagt, es geht mit der Zeichnung los. Und ich glaube, das ist auch genau das, worüber wir ja schon gesprochen haben.
Ja.
So geht das bei dir wahrscheinlich immer los, ne? Mit so einem Wunsch, ich will was Eigenes machen, ne? Ganz eigenes Autodesign, ganz eigenes Design erschaffen.
Ja, das ist das, womit eigentlich die meisten Designer anfangen, also mit einer Skizze. Aber die waren noch in eine ganz andere Richtung. Da habe ich noch mit anderen Autos geliebäugelt. Da wollte ich auch vielleicht mehr was Progressives in die Zukunft gerichtetes machen. Erst als ich dann von Chris Runge heißt er, gehört habe.
Ja, genau, okay.
Da hatte ich dann auch das Gefühl, das muss irgendwie sowas aus den 60ern sein und auf einem Käferfahrgestell, weil das ja wirklich mein Lieblingsauto ist. Also muss das ja auf irgendwie auf so einer Plattform zu erstellen sein. Ja. Und dann weiß man ja, was alles schon auf Käferplattformen gebaut wurde. Das ist so variantenreich. Das geht ja vom Buggy bis hin zu einem Minivan, der Brubaker Box. Und das ist unglaublich toll und variantenreich. Da muss das einfach auch darauf funktionieren.
Ich würde ganz kurz mal reinhaken. Eben der Chris Runge oder Runge schreibt er sich am Ende.
Ich glaube, Runge wird es ausgesprochen.
Runge, also ja. Er schreibt sich Runge, ne?
Ja.
N-G-E. Ja. Der ist, glaube ich, Kanadier, ist Amerikaner, G? Was ist der?
Ich glaube, Amerikaner.
Er ist Amerikaner, ja. Irgendwie, was ist der so im Norden, im weltlichen, im Waldbereich, weil ich gerade gesagt irgendwo. Und der kam jemand auch, der ist Autodidakt, also hat das nicht gelernt, und der kam auf die Idee, ich will mir einen Rennwagen bauen, einen Sportwagen bauen auf VW Käferbasis, beziehungsweise, naja klar, VW Käferbasis, aber im Stil der Nachkriegsrennwagen, so Autos, wie sie mal von Walter Glöckler gebaut worden sind oder Peter Max Müller gebaut worden sind. Ja. Also solche Rennautos, Käfertechnik, aber mit einer Stromlinien, Aluminiumkarosserie oben drüber. Das war so die Idee von Chris Runge, wie auch immer. Und der hat dich inspiriert. Und
der hat mich da für das Projekt inspiriert. Und da war dann sozusagen der Ansporn, ich möchte sowas in der Art auch machen. Ja, aber das hat halt noch mal ein paar Jahre gedauert. Aber es war zu der Zeit, als ich diese Blechkurse in Schweinfurt gelegt habe.
Ja.
Da ist der so 2010 oder so, ist der so das erste Mal im Internet zu sehen gewesen mit seinem Frankfurt Flyer, den er damals gebaut hat.
Genau.
Ich glaube, auf The Samba war, glaube ich, auch was von ihm. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Ich glaube, da war die ganze Geschichte, wie er ihn gebaut hat, genau. Wobei die Karosserieform ja noch, wie soll ich sagen, die Karosserieform ist irre von ihm, aber die ist ja immer noch relativ einfach im Gegensatz zu dem, was du da jetzt machst. Aber
ja, aber er ist ja mittlerweile auch sehr viel komplexer
geworden. Ja, mittlerweile hat er sehr viel dazugelernt. Na klar, genau. Na klar, auch der Chris hat ganz schwer dazugelernt, ja klar.
Mhm. Und dann kam, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt der Okrasa Special.
Ja.
Und den fand ich auch inspirierend, weil da war auch sehr viel. Das waren, glaube ich, von Leuten, die auch keine Ahnung von der ganzen Materie hatten, aber so dieses Auto irgendwie bekommen hatten. Also das Grundauto aus den 60er Jahren, das sie dann aufbauen wollten.
Eigentlich hatte das Keith Hume entdeckt in der Werkstatt, so irgendwo hinten drin stehen, also in der richtigen Autowerkstatt. Und das hatte nur das Camargia-Dach.
Genau.
Und sonst war von dem Auto, glaube ich, nichts, also karosseriemäßig fertig.
Ja.
Und Keith hatte da immer vor, irgendwie so 55 Spider drumherum zu bauen und hat dann aber irgendwann gemerkt, seine Lebenszeit ist auch nicht ausreichend und hat es dann an den Steve, Nachname vergessen, verkauft. Und der hat dann den Rest drumherum bauen lassen und hat da auch beim Peter-Max-Müller-Rennen teilgenommen, was bei bei Richard Hausmann gestartet, das ist in Erlangen. Und da habe ich zum ersten Mal das fertige Auto gesehen, konnte mal drin sitzen. Richtig, richtig cool, das Gerät.
Beifahrer war Ian Clark, Wolfsburg Performance aus England. Genau. Der hat auch den Motor durchgemacht, auch Grasermotor natürlich. Der Wagen lief auf original BRM-Felgen. Müssen auch Fotos zeigen.
Ja.
Das hat mich auf jeden Fall sehr stark inspiriert, das Auto.
Der sieht auch deinem Auto echt ähnlich, jetzt wo du es so sagst. Klar, natürlich, ja.
Ja, ich glaube, die Formensprache der 60er Jahre, die lässt sich anhand einiger Autos sehen. Also, aber mein Hauptinspirationsfahrzeug war schon der Dino, der 246, der 904 und der Simca Abarth.
Also, okay.
Das war nicht abgesprochen, dass wir uns, was wir gedacht haben, was hat er sich wohl dabei gedacht? Da haben wir ja, oh, super.
Weil bei der Simca Abarth zum Beispiel, den fand ich sehr interessant, weil der auf so einer geringen Größe trotzdem elegante Linien hinbekommen hat. Und das ist, ich meine, ein großes Fahrzeug mit eleganten Linien zu bauen, ist immer relativ einfach. Aber auf engstem Raum, dass man da noch drin sitzen kann und trotzdem schöne fließende Linien hinzubekommen, das ist immer eine Herausforderung an den Formgestalter. Und da war halt auch die Herausforderung beim Käfer. Wobei ich mir nicht zugetraut habe, das Fahrgestell zu kürzen, weil ich Angst vorm TÜV hatte, dass das schon ein Ausschlusskriterium vom ersten Punkt her ist.
Und muss auch gar nicht. Also der Käfer mit seinen 2,40 Meter Radstand finde ich eigentlich perfekt. Das ist schon richtig, der 3650 ist ein bisschen kürzerer, der Porsche 3650, ich weiß gar nicht genau, was der Radstand hat, aber der ist 2,20 oder sowas. Der ist ja ein Ticken kürzer als ein Käfer. Aber ich finde, die 2,40 vom Käfer, damit kann man ganz viel machen. Das sieht super aus.
Ja, man muss nur die Spur ordentlich verbreitern mit allen möglichen Mitteln.
Ja, da geht die Money auseinander, weil wenn man sich den 3,56 anguckt, der ja Käferspuren hat eben, also die Käfer Vorderachse, Hinterachse von der Breite her hat, oder auch von der Technik her auch, aber eben von der Breite her, da sieht man ja, dass die Karosserie weit rübergezogen worden ist über die Räder. Ja. Was wiederum, das Design wurde von Erwin Commander gemacht und das wiederum lehnt sich dann an den Berlin-Rom-Wagen an, der verkleidete Radhäuser hat und so weiter, aber ja, wir kommen ja ich komme schon wieder zu meinen geschichtlichen Kram.
Da bin ich aber auch Andreas Meinung.
Ja, also Georg ist einer, der muss mit den Radkästen ausgefüllt haben.
Ja. Das ist Georg. Nee, das stimmt nicht immer. Es gibt Fahrzeuge, das ist aber jetzt hat nichts mit VW oder Porsche zu tun, da sieht das gut aus. Aber ich bin da bei Andreas, dass man muss die Spur tatsächlich vermeiden. Ja,
Kulturbanausen.
Wann kam denn bei dir der Moment, wo du gesagt hast, so, und jetzt setze ich das um?
Ja, mehr oder weniger als der Karmann fertig war. Da war plötzlich dann so ein Loch in der Fahrzeughistorie, die jetzt kommen sollte. Also, und da war halt Platz, um das Projekt zu starten. Und da habe ich mir halt dann ein Fahrgestell gekauft. Und das war 2017.
Das ist was für ein Fahrgestell? Das ist ein Käferfahrgestell, klar. Aber ich sehe auch, das hat 5-Fach-Felgen.
Also Baujahr 63.
Ja, ist Baujahr 63.
Also Buntbolzen, Pendelachse, richtig, ganz einfach im Grunde genommen. Ja.
Klar wäre es natürlich vielleicht um einen Sportwagen zu bauen, wäre es vielleicht besser gewesen, so ein 68er oder sowas mit Schräglenker-Hinterachse. Aber ich habe nichts gegen einen leichten negativen Sturz hinten und das macht die Pendelachse ja gut. Und außerdem sollte es ja so vintage wie möglich sein. Genau. Und ja, ich finde, das war perfekt passend. Und die Motorenwahl ist dann ja auch mehr oder weniger frei bei 63, dass er keine Abgasprobleme bekommt. Und ja, das war halt mal mein Startpunkt.
Du hast das, der Arbeitsname ist F. Rank 3500.
Ja.
Entschuldige, Andreas. Das ist doch kein Name für einen Sportwagen.
Ja, das... Keine Ahnung, das war das Erste, was mir eingefallen ist.
Aber was ist denn 3500 Rank?
Das weiß ich. Irgendwie kam es mir so in den Sinn. Und das
kein Radstand, kein Hubraum, keine Jahreszeit.
Hat keinen Bezug zu dem Fahrzeug. Nein, das ist einfach ein Kunstname.
Okay. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwann mal das Frank-Coupé heißen oder so.
Vielleicht. Ich weiß nicht. Da kann man ja dann irgendwann mal einen Instagram-Post machen, wo die Leute dann sagen können, wie sie sich vorstellen, wie das Auto heißen könnte oder so. Das wäre eine Möglichkeit.
Du hast dann ein Datenmodell erstellt.
Ja,
also hilf uns mal auf die Sprünge.
Also, das Fahrgestell hatte ich bereits in meiner Garage.
Ja.
Und dann habe ich da ich das ja auch beruflich mache, mit Computersystemen dann Design zu machen, habe ich ein Datenmodell mit der Software von Rhino, also das ist so eine 3D-Software, mhm, erstellt. Habe das Fahrgestell vermessen und habe mit so einer kleinen Dummy-Puppe gearbeitet, um sicherzustellen, man kann in dem Fahrzeug später sitzen, mhm, man kann rausgucken und so weiter. So ein bisschen das versucht, so professionell wie möglich aufzuziehen, dass man dann nicht irgendwas entwickelt, was dann nicht funktionieren kann.
Ja.
Habe dann auch eine Frontscheibe mir vermessen von einem Renault Alpine, weil mir, mhm, die sehr gut gefallen hat. Habe anfangs versucht, mit einer Karmann Ghia-Scheibe zu arbeiten. Das hat formal nicht funktioniert. Mhm. Und dann ist mir die A110er-Scheibe, ja, zu Gesicht gekommen und die hat perfekt in das Fahrzeug gepasst. Und dann habe ich halt da die Karosserie erstmal virtuell aufgebaut, mhm, und als ich dann damit relativ zufrieden war, man ist als Designer, glaube ich, immer nur relativ zufrieden, habe ich das Ding in Schnitte zerlegt und habe diese Schnitte mit meinem kleinen A4-Drucker ausgedruckt und auf Holz geklebt und dann mittels einer Stichsäge solche Spanten ausgesägt. Die Urform sozusagen, nicht Klopfform, da kann man ja nicht drauf klopfen,
ja, aber
man kann die Bleche dran halten, um zu sehen, ob sie schon in der Form passen könnten.
Genau, das muss man vielleicht mal kurz erklären. Das ist also ganz klassischer Karosseriebau, wie man es früher gemacht hat, also ganz früher mal gemacht hat, Stellmacherarbeit eigentlich. Also schon in den 30er-Jahren hat man so gearbeitet. Man hat sich Holzformen gebaut an einer Karosserie. Also im Grunde genommen das ganze Auto, eigentlich die Silhouette des Autos in 3D, also in alle Richtungen, aus Holz gebaut. Dass man schon mal alle Höhen, alle Tiefen und so weiter, alle Formen des Autos schon mal sehen kann. Und dann geht's los, denn wird anschließend das Blech eben in diese Form dann gebracht, ne? Aber, mhm, wie gesagt, das Holzmodell, ja, ist erstmal das Erste, was man überhaupt macht.
Was man sieht dann, was habhaft in der Garage steht.
Genau, ne? Ganz genau.
Normalerweise könnte man ja auch mit Clay, also Ton, so ein Plastilin, mhm, könnte man sich 1:4 Modelle machen oder sogar 1:1. Dann hat man das schon mal als wirkliches Fahrzeug vor sich. Man kann sich's vorstellen, man sieht's im Raum. Das ist immer ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man das nur in ein Datenmodell im Rechner hat.
Klar.
Und
aber das kostet auch richtig Geld.
Das würde sehr viel Geld kosten. Und ich habe halt dann, sage ich mal, den Schritt gewagt, einfach direkt ins Holz zu gehen und, ja, das dann als 1:1 Holzmodell in der Garage stehen zu haben. War überrascht, dass es funktioniert hat, formal für mich.
Ich möchte das gerade noch mal kurz auch erklären. Also das ist, ihr kennt bestimmt alle diese kleinen VW-Busse für den Schreibtisch, die so aus 4 so Steckholzteilen sind, 2, also Frontheck, Seitenteile, und die steckt man so zusammen, genau. Und genauso ist dieses Holzmodell, was Andreas sich gebaut hat, nur mit viel mehr Scheiben. Also das hat von rechts nach links mehr Scheiben und von vorne nach hinten mehr Scheiben und stellt halt ein dreidimensionales Positivmodell dar, genau, ja. Das wollte ich nur noch mal, damit die Leute sich vorstellen können, wie das, also ihr, wie gesagt, ihr könnt die Bilder dazu Facebook, Instagram bei uns sehen, aber wenn ihr hört.
Aber ich glaube, wir haben es ganz gut erklärt, ich glaube,
ja.
Ja. Ja, aber ganz kurz, das hast du mit der Stichsäge ausgesicht, das Ganze?
Ja.
Weil wenn man sich die Bilder anguckt nachher, also guckt euch die Bilder an, für mich sieht das aus wie ausgelasert. Also ich kann nicht so gut mit der Stichsäge arbeiten, wie du da gearbeitet hast.
Ja, die Bilder schmeicheln natürlich dem Ganzen auch ein bisschen. Okay. In echt ist das natürlich nicht in dieser Präzision, die Bilder ausstrahlen. Aber
ganz, ganz toll,
ja, aus. Ich habe mir natürlich Mühe gegeben, weil ich wollte ja so nah wie möglich an meinem Datenmodell sein, um die Bleche, weil schlechter wird es allemal noch. Man muss ja dann mit dem Blech so nah wie möglich da dran. Und wenn dann die Urform schon nicht so sauber ist, dann kann das Blech nicht sauberer werden oder so.
Klar.
Was mich interessiert ist, was hat denn so deine Familie, deine Freunde, was haben die denn dazu gesagt? Haben die gesagt, ja, Andreas, alles klar, baust jetzt selber ein Auto oder?
Ja, die waren da nicht abgeneigt. Also das ist mein Hobby. Zeitmäßig ist es jetzt nicht zeitraubender als eine Restauration, wenn man das halt auf mehrere Jahre ausdehnt. Und das tue ich ja, weil,
ja,
ich wollte das, ich habe mir kein Zeitlimit gesetzt, um mich nicht selbst unter Druck zu setzen. Es geht ja nur darum, der Weg ist für mich da hauptsächlich auch das Ziel. Und weil ich einfach das Bauen so mag.
Ja.
Und Da ich nicht zu viel Zeit meiner Lebenszeit dafür opfere, sondern nur vielleicht ab und zu mal täglich mal ein Stündchen. Ja. Das kann man, glaube ich, von der Familie auch abknapsen. Das kriegt man hin. Und deshalb ist da keine Abneigung oder so oder Kopfschütteln. Meine Familie war, glaube ich, immer der festen Überzeugung, dass ich das hinbekomme, dass das funktioniert.
Da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nochmal sagen, wo du das Ganze baust. Du hast eben halt nicht so eine Werkstatt, die ist riesig groß mit gefliestem Boden und weißen Wänden und einer Beleuchtung wie im OP-Saal, sondern du hast eine Garage.
Ja, die Garage ist.
Also das ist eine Einzelgarage.
Das ist eine Einzelgarage.
So eine 3x5-Meter-Garage,
also hast du ja. Die ist ein bisschen länger. Ich habe also eine Werkbank noch vor dem Fahrzeug, die da Platz findet. Aber das ist vielleicht ist es 6,5 Meter lang, die Garage, schätze ich mal. Aber die Breite ist eine Normgarage, glaube ich, ähnlich. Die ist halt im Haus und das ist der kurze Weg dahin, der mich einfach dazu gebracht hat. Ich baue das da. Wahnsinn. Weil. Erstens ist Werkstattraum hier in der Gegend unglaublich teuer und selten und der kurze Weg ist, man ist schnell da und man ist auch schnell wieder im Wohnzimmer sozusagen und das macht es angenehm für mich.
Aber das heißt, du rollst das Auto raus, um in der Werkstatt arbeiten zu können jedes Mal?
Ja. Muss ich, weil also wenn ich die großen Blechteile bearbeiten möchte, dann muss das Auto raus, ja.
Also das ist es. Schön Wetter schrauben ist bei schön Wetter Blechbearbeitung.
So ungefähr.
Ganz rechnen Schnack ist ja.
Ja, wenn ich kleinere Teile mache, dann kann das auch drin stehen bleiben, weil da habe ich hinten an der Stirnseite habe ich noch genügend Platz für die Werkbank. Da bearbeite ich dann die kleineren Bleche. Aber wenn es größer wird, ist einfach der Platz zu knapp. Da muss ich dann einfach das Auto rausstellen. Auch es ist ja auch was den Lärm anbelangt, ich kann selten mit einer offenen Garage arbeiten. Ja. Ich muss das, ich wohne, es ist in einem Wohngebiet und ich kann die Geduld meiner Nachbarn nicht zu sehr strapazieren und muss deshalb.
Also für alle, die jetzt immer noch nicht ganz verstanden haben, was du eigentlich machst, du baust eine Karosserie selber aus Blech, aus Aluminiumblech.
Aus Aluminium.
Aus dem Nix. Du hast eine platte Blech vor dir und baust eine runde Karosserie, ein gerundetes Auto baust du selbst. Das ist kein Schuhkarton, den du baust. Du baust ein wunderschönes italienisch designtes, also italienisch inspiriertes Design, baust du da selbst. Das ist unfassbar, Leute. Ihr müsst euch das anschauen.
Genau, ich wollte da gerne mal jetzt anschließen. Wir waren ja bei dem Bug, also bei dem Bodybug aus Holz. Genau. Wie ging es dann weiter? Oder wie geht's dann weiter? Was hast du dann gemacht?
Ja, dann, als der dann vor mir stand und ich mit der Form wirklich zufrieden war, ich war echt erstaunt, dass das wirklich so rauskam, wie ich es mir in 3D im Computer erarbeitet hatte. Und dann war die Zeit für das erste Blech. Und da im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich mir genau das schwierigste Blech überhaupt an der Karosserie ausgesucht, um zu beginnen. Weil das halt... ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber das hatte den meisten Ansporn, glaube ich. Okay. Und das nennt sich die Reverse Curve. Das ist sozusagen eine Hohlkehle, die in die andere Richtung gebogen ist, in der dritten Dimension. Und das ist beim Blechbearbeiten, glaube ich, die Oberklasse, dass man die hinbekommt. Und ich habe halt an dieser Reverse Curve schon sehr lange rumdoktern müssen, bis ich überhaupt mal das erste Blech fertig hatte. Und aber als es dann drauf lag, die nächsten, das ging dann irgendwie wie Brezelbacken, sagt man.
Kann man das sagen? Welche Sektion war das?
Das war zwischen der Haube vorne und dem Kotflügel, dieser überwölbte Bereich überm Rad. Da ist eben diese Hohlkehle dazwischen, die aber nach oben gewölbt ist. Und das ist wirklich ein schwieriges Blech.
Aber also es ist doch korrekt, wenn ich sage, du arbeitest nach dem Superleggera-Prinzip, also dass du eine Rohrkonstruktion hast, an die du dann die Aluminiumbleche befestigst. Ja.
Das war aber erst der zweite Schritt, den ich gemacht habe. Ich habe sozusagen erstmal viele Karosseriebleche, zumindest auf einer Seite, wollte ich mal fertig machen. Und dann habe ich mir einen nächsten Schritt die Gedanken gemacht, wo lasse ich meine Rahmenrohre langlaufen, die dann an denen ich dann mittels Vernietung die Alubleche sozusagen befestige. Und das habe ich dann nicht mehr im CAD gemacht. Das wollte ich dann direkt an diesem Holzrahmen ausloten, wo ich da den Rohrrahmen hin tue.
Und Georg haut hier wieder so Sachen raus. Superleggera. ist also eine Bauart letztendlich immer. Das beschreibt die Bauart, wie du dein Auto immer baust. Das ist, wie gesagt, eine Vorkriegsgeschichte. In den 30er Jahren hatten wir das so gemacht. Super Leggera heißt erstmal grundsätzlich super leicht. Kann man sich eigentlich schon was denken, dass das so heißt. Und super leicht Autobau, das ist eben auch das, was ich vorhin schon sagte, mit was der Chris Ringer da macht, also oder Peter Max Müller und Glöckler und so weiter. Also ein super leichtes Auto zu bauen. Das heißt, du baust keine Stahlkarosserie oder sonst irgendwas, auch keine selbsttragende Karosserie, sondern man baut eine Alukarosserie, was du ja machst, und die muss ja irgendwie noch befestigt werden, verstärkt werden. Ne? Nur Alublech alleine geht ja nicht. Und deswegen wird unter das Alu wiederum ein Rohrrahmengestell geschweißt aus so fingerdicken Rohren, sage ich jetzt mal, und das variiert so ein bisschen immer, diese Stärken. Aber letztendlich gibt es also immer so einen kleinen Rohrrahmen unter den Blechen, und darüber werden die Bleche gelegt und das wird dann miteinander befestigt, das Ganze. Genau, und so kann man ein super leichtes Auto letztendlich mal bauen.
Und super. Das war ein Patent der Karosseria Touring.
Die waren es, ganz genau.
So ist es nämlich.
Super Leggera. Kann die heute Abend beim Abendbrot voll angeben irgendwie.
Ja, und bei dem Rohrrahmen habe ich es mir natürlich auch nicht leicht gemacht. Also man hätte auch wegen der Steifigkeit ist es sogar vielleicht schlechter, die zu biegen und den Rundungen anzupassen. Aber ich wollte auch, dass der Rohrrahmen irgendwie gut ausschaut und habe dann halt nicht auf gerade Rohre zurückgreifen wollen, sondern habe die halt auch im Raum gebogen. Damit, damit halt, auch wenn die Bleche runter sind, das Ganze schick ausschaut. Ja, ist im Nachhinein vielleicht betrachtet ein bisschen zu viel Arbeit, aber Spaß gemacht.
Ja klar, ich finde das, auch wenn man das jetzt so hört und auch wenn man das sieht vor allen Dingen, wenn man das im Vergleich mit den ursprünglichen, wie solche Autos gebaut worden sind, also ihr müsst euch mal angucken, so ein 550er Spider oder ein 3 SL Mercedes oder ein Porsche 917, also all diese Autos, die auch in ähnlicher Form gearbeitet worden sind, oder wie da diese Rohrrahmen aussehen, wie da die Schweißnähte aussehen und so weiter, das ist alles sehr, sehr einfach gemacht, muss man sagen. Und Leute wie du, die so arbeiten wie du jetzt, die arbeiten handwerklich so ja perfekt und präzise einfach. Das ist, also Hut ab, wie gesagt, das für mich ist das alles Kunst, unfassbar.
Ja, ein Stück weit ist das halt auch für mich eine Kunst, die ich erlernen. Also das geht halt darum, das Handwerkliche zu perfektionieren. Plus, dass ich eben ein Auto bauen will. Und das geht halt Hand in Hand. Also ich wollte nicht auf Teufel komm raus, schnell fertig irgendwas zusammenbraten, dass ich damit fahren kann, sondern das sollte schon die Zeit bekommen, dass das wirklich eine schöne Gesamtheit ergibt. So, ich will nicht unter dem Blech sozusagen alles zusammenhacken, nur damit es fertig ist. Und ja, es macht einfach so sehr viel mehr Spaß.
Also es ist eine Rohrkonstruktion aus Stahlrohren, richtig?
Ja, genau.
Wie verhinderst du die Kontaktkorrosion, wenn das Aluminium auf den Stahl kommt?
Das wird lediglich Farbe sein können.
Okay.
Weil ich denke, ein Land Rover ist ja auch in der gleichen Art und Weise gemacht. Den rafft's natürlich, wenn man den im Salz fährt, schnell dahin. Aber ich glaube, das Auto würde niemals das Salz sehen.
Genau, okay. Das glaube ich irgendwie auch immer. Also darüber wird immer ganz viel gesprochen, diese Kontaktkorrosion. Aber ich glaube auch, wenn dein Auto, was soll da groß passieren? Also in der Lebenszeit, die wir noch so haben, glaube ich, reicht das voll ganz aus. Ne? Also das wird eben drum. Muss man sich, glaube ich, nicht so viel Gedanken drüber machen bei so einer exklusiven Geschichte. Das ist kein Alltagsauto, was da rauskommt nachher. Ne?
Nee, das sicher nicht. Eben. Obwohl man, ich bin ja, also es ist ja auch schon mehr oder weniger fahrbar. Und ich bin auch schon ein Stück damit gefahren und man kann gut raussehen, man kann gut drin sitzen, also die genügend Kopffreiheit ist auch. Also
zum Fahren brauchst du ja einen Motor, ne?
Ja.
Was hast du denn für einen Motor drin?
Da ist ein Porsche 914er, ein 1,7 Liter drin. Das ist so, Motorentechnik ist jetzt nicht so mein bevorzugtes Themengebiet. Ja. Ich kenne mich nicht wirklich damit aus. Ich kann den nicht in seiner Tiefe zerlegen. Da fehlen mir auch die Maschinen und die Mittel. Ich kann maximal Zylinderköpfe runtermachen, neue Kolbenringe drauf und so weiter. Das funktioniert. Aber eine Kurbelwellengassespindel und so weiter, das müsste ich alles rausgeben und da, wie gesagt, ich will alles selber machen. Das
ist auch total ärgerlich. Der muss das Gehäuse weggeben, Georg, damit die Lage jetzt gespindelt wird und damit die Kurbelwelle geschliffen wird. Das würde ich auch nicht. Wenn man das weggeben muss, das ja auch.
Ja, nein, das kommt alles im Anschluss, schätze ich mal, weil jetzt wollte ich erstmal den Motor zusammenstecken. der das Fahrzeug bewegt. Und wenn dann alles gemacht ist, dann können diese Arbeiten alle gemacht werden, damit dann ein super sauberer Motor entsteht. Aber jetzt muss er erstmal fahren.
Na klar, wir haben den Motor aber schon gesehen. Also wie du schon sagst, das ist immer ein Typ 4 Motor 1.7 mit Webervergasern. Und der hat natürlich auch ein Gebläse obendrauf. Nicht mehr das Originalgebläse, wie es schon war bei so einem Typ 4 Motor, sondern die haben ja normalerweise so stehendes Porsche-Gebläse. Das kennen die meisten, glaube ich, wie so ein Typ 4 Motor aussieht, wenn er im Käfer drin steckt oder im Bus drin steckt. Das hast du ja aber auch nicht. Du hast ja kein stehendes Gebläse oben drauf gemacht, sondern
Liegendes Lüftergebläse, ja. Weil der Porsche 917, klar, der ist für mich auch eine Ikone und motortechnisch natürlich ist der 917er Motor im Vergleich zu meinem Monster, aber ich wollte so ein bisschen den Esprit von diesem Auto damit reinholen und diese Weber-Vergaseranlage und dieses liegende Lüfterrad zusammen, das allein der Anblick von diesem Motor macht mich schon glücklich. Ich weiß nicht, ich finde das schön.
Mich macht gerade total glücklich, wie ähnlich unsere Gedanken einfach irgendwie sind. Diese Denke, die wir haben, das, was ich mir so überlege, genau das sprichst du mit einem immer aus. Und dann denke ich immer so, ja, wow, klasse.
Du hattest aber als anfänglichen Typ 1 Block drin hängen. Wolltest
aber
du?
Das war, nein. Okay. Ich wollte schon immer, also den Typ 4 mit diesem, der Motor hat mir schon immer vorgeschwebt. So soll das sein. Der Typ 1, den hatte ich rumliegen noch aus diversen anderen Projekten. Und der war noch da und dann habe ich halt mal als Dummy habe ich den eingebaut, um so ein bisschen den Überblick zu bewahren, wie muss ich das Heck sozusagen aufräumen, wie kann ich da mit der Auspuffanlage und so weiter. Aber als ich dann den Typ 4 hatte, da war das dann alles noch ein bisschen präziser in meinen Vorstellungen, wie das dann zusammenkommt. Und so groß das alles hinten am Anfang gewirkt hat, der Platz, den ich da hatte, irgendwann geht der auch aus. Das ist schon lustig, wenn dann die Auspuffanlage gebaut ist und solche Sachen. Das ist alles halt hemdsärmelig und learning by doing. Ja. Das wird wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal passieren müssen, weil das ist einfach der erste Versuch für den Motor. Und ja, wie gesagt, ich hab vom Tuning keine Ahnung. Ich versuch's halt einfach mal.
Bist du beim Karosseriebau auch auf gab es Momente, wo du das, was du gemacht hast, verwerfen musstest und neu fertigen musstest?
Gab's auch. Es gab natürlich, das sind aber nicht die designtechnischen Dinge, also halt formale, ästhetische Gründe gewesen, sondern es waren eher so durch die technische Umsetzung. Wie bekomme ich das montiert? Wenn man so einen superleggerer Rahmen drunter hat, dann ist das auch eine Sache von, wie dimensioniere ich die Bleche? Yeah. Welche Teilbereiche kommen in den Kotflügel rein, damit der überhaupt über den Rahmen drüber geht? Weil das ist ja, vieles ist mit Hinterschnitten und so weiter. Also sprich, es lässt sich dann nicht mehr einfach aufsetzen. Und das ist alles im Prozess entstanden, dass solche Bauteile auch überhaupt noch an dem Rohrrahmen zu befestigen sind. Ja. Das ist heutzutage macht man das sicher einfacher im CAD, da kann man das simulieren, wie man so Bleche draufbaut, ohne dass es hakt oder dass es nicht mehr geht. Bei mir ist es halt schauen, probieren und verwerfen und nochmal neu machen. Zum Beispiel bei der Haube, da ist mir ein ziemlicher Bockmist passiert, als ich die Scharniere alle, sag ich mal, hemdsärmelig gebaut habe und festgeschweißt und zum ersten Mal die Haube öffnen wollte, ist sie im Windlauf hängen geblieben. Also sie ging 20 Zentimeter auf und das war's dann. Und das hat so ein bisschen, dadurch, dass das viel Arbeit war, das alles zu bauen, hat es mir so ein bisschen einen Knick gegeben im Ablauf und dann musste ich erstmal mich anderen Dingen an dem Fahrzeug zuwenden und konnte erst ein halbes Jahr später diesen Bockmist revidieren. Ja, okay. Aber dann kann man wieder mit Elan drangehen. Aber wenn man direkt das nochmal baut, da fehlt einem dann irgendwie die Motivation.
Aber du bleibst immer dran, ne?
Ich bleib immer dran. Dann ist es halt eine andere
Pause mal.
Dann bearbeite ich eine andere Stelle mit einem anderen Thema. Das gibt dann den Kopf wieder frei für die andere Stelle. Okay. Denn ein Auto hat so viele, viele Ecken, die unterschiedlich sind. Da kann man immer mal wechseln.
Ja.
Deshalb baue ich auch nicht alles fertig und wenn dem nächsten zu, sondern ich mache das mal bis zu einem gewissen Stand und dann wird weitergeguckt.
Was für ein Getriebe, was für Bremsen hast du verbaut?
Die Bremsen, die ist vorne Scheibenbremsanlage von CSP. Und hinten habe ich auf die 68er Trommelbremse zurückgegriffen, damit ein bisschen mehr Bremse hinten passiert als bei der 63er Bremsanlage, die da drin war. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie harmonisch die beiden Bremsen miteinander funktionieren.
Das funktioniert sehr gut, das kann ich dir sagen.
Sehr gut, perfekt. Ja. Nee, ich hab zwischenzeitlich mal gedacht, ob ich vielleicht nicht doch gleich die Scheibenbremsanlage hinten auch dazu machen sollte. Die technischen Komponenten lassen sich, glaube ich, im Nachhinein einfacher tauschen als die Karosserie. Und das ist wirklich mein Hauptansporn. Mhm. Und der Rest, der lässt sich auch noch mal revidieren. Und das Getriebe ist auch noch das Original 63er. Da habe ich jetzt, klar, das müsste wahrscheinlich für den Motor vielleicht mit einem längeren vierten Gang oder irgendwie was sein. Aber das Fahrzeug muss erstmal fahren und dann sehe ich weiter, wie viel ich da noch ändere. Das muss dann der TÜV sagen, ob ich das überhaupt drüber bekomme oder ob das einfach nur... Ich rede es mir immer so schön, dass ich ja zum Schluss für meinen Käfer auch eine Bodenplatte mit ein bisschen mehr Leistung habe. Die Karosserie, wenn die der TÜV nie abnehmen sollte, die kann ja auch ins Altmetall und der Käfer kann drauf. Ja, und dann habe ich einen flotten Käfer.
Natürlich, ins Altmetall. Du musst mich vorne mal an. Ne?
Okay. Ja, für den Dragstrip wäre es ja vielleicht auch was.
Das stimmt auch, natürlich.
Wenn es keine Zulassung bekommt.
Wie kamst du dazu, dann 24 das Projekt auf Instagram zu veröffentlichen?
Ja. Ich weiß nicht. Ein Freund von mir, der hat immer gesagt, machst du auch Dokumentation von deinem Projekt? Und da war ich nie so... zielstrebig, dass ich jeden Tag das dokumentieren wollte. Und dann habe ich meine Frau gefragt, ob sie nicht Filme machen könnte. Yeah. Von dem Ganzen. Bis dato hatte ich nur Fotos gemacht, also keine Videos in dem Sinne. Und dann habe ich gedacht, ja, Instagram wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, das Projekt einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen, die Interesse an sowas hat. Und für mich eine gute Möglichkeit, immer zu dokumentieren und den Anreiz zu haben, die Dokumentation auch wirklich fortzuführen. Und anfangs habe ich das auch mit den Fotos gemacht, die ich schon rumliegen hatte. Und als dann der Zeitpunkt erreicht war, wo sozusagen das Projekt den Stand hatte, den zeitlichen. Ja. Da habe ich dann mit Videos sozusagen weitergemacht und habe das dann jeden weiteren Schritt in Videos festgehalten. Und ja, das gibt so einen Überblick über die Arbeit, die man gemacht hat, weil das sind so viele kleine Detailarbeiten, an die erinnert man sich nach einer Weile schon gar nicht mehr, wie man das gemacht hat, dass man das gemacht hat und so weiter. Und das gibt eine schöne Dokumentation und die Plattform Instagram ist okay für sowas.
Willst du das Auto überhaupt fertigstellen? Also das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage, weil das, was ich in der letzten Stunde über dich gelernt habe, ist, dass du jemand bist, der unheimlich viel Spaß am Erstellen, am Erschaffen hat. Mhm. Wird das jemals fertig?
Das hat meine Frau auch zu mir gesagt, dass die letzten 10% werden wahrscheinlich schwierig werden, weil dann habe ich wahrscheinlich schon ein neues Projekt im Kopf. Ja. Ich will es versuchen, das Auto dem TÜV vorzustellen, um wirklich diese Arbeit auch der Legalität zu überführen und dass man das im Straßenverkehr bewegen kann. Ich glaube nicht, dass das einfach wird, aber ich werde es versuchen.
Lackiert man sowas nachher eigentlich? Oder
nein, nee, ne? Definitiv das nicht. So, ne? Weil, ja, super. Das ist für mich, das auch wenn das dann nicht die super Hochglanz sauberen Flächen sind zum Schluss. Aber man sieht einfach, wenn dann Spachtel drauf ist und Lack, sieht man die Arbeit nicht mehr. Dann kann es auch GFK sein oder irgendwas anderes. Ich möchte es schon zeigen, dass das ein handgearbeitetes Aluminium-Ding ist. Ja, und das möchte ich nicht mit Lack verstecken. Und das, ich finde halt, Aluminium hat auch so viele schöne Facetten, je nachdem, wie man es bearbeitet, ja. Wenn man es schleift, wenn man es poliert, da kann man aus dem gleichen Werkstoff kann man so viel unterschiedliche Oberflächen rausholen. Das möchte ich sicher nicht unter Lack verstecken.
Kann ich gut verstehen.
Wenn du da Probleme haben solltest mit dem TÜV, falls Tom Rusch zuhört, und ich gehe davon aus, dass er zuhört, das ist, glaube ich, die Nummer eins der Anlaufstelle, wenn es um solche Projekte geht. Den Kontakt können wir gerne herstellen.
Okay, das wäre schön.
Ja, cool. Also es ist wirklich, wie Hel gesagt, das ist eigentlich Kunst, was du da machst. Ist unheimlich faszinierend, dir zuzuschauen. Ich habe ja irgendwann, wir hatten Kontakt, ich weiß gar nicht mehr, letztes Jahr oder 24. Ich glaube, es war noch 2024, oder?
24 war das,
genau. Glaub ich, ja. Da hatte ich in Hot VWs in meiner Kolumne über dich geschrieben und über das Projekt. Und wenn ich überlege, damals hattest du irgendwie 3.000, 4.000 Follower. Das war vor 2 Jahren und jetzt hast du knapp 50.000. Mhm. Da sieht man ja schon, dass du mit deinem Projekt wirklich die Menschen inspirierst. Und genau solche Menschen haben wir ja im Podcast, die andere Menschen, die die Szene inspirieren. Und vielleicht kommen Leute auf den Gedanken, Mensch, ich könnte das auch mal ausprobieren. Es geht in einer kleinen, normalen Garage, wo auch die Leiter hängt, um, ja. Die Dachrinne sauber zu machen. Ja. Funktioniert alles. Ja, du bist der beste Beweis dafür.
Ja, es ist halt auch definitiv mit den einfachsten Mitteln möglich, Blech so zu formen, wie man es gerne hätte. Man braucht keine riesig teuren Maschinen. Es geht nur schneller damit.
Ja. Aber
man kriegt es auch mit einem Hammer und einem Sandsack und einem Baumstamm und mit selbstgemachten Holzformen bekommt man das genauso gut hin.
Ja.
Es dauert nur sehr viel länger. Es ist halt nicht wirtschaftlich, wenn man das als Beruf betreibt.
Klar.
Da braucht man halt diese Werkstatt mit Kraftformern und was weiß ich was. Da geht es halt in einem wirtschaftlichen Zeitrahmen. Aber in der Garage kriegt man das auch gemacht, ja.
Das ist witzig. Ich habe gerade eine kaputte Jeans und meine Frau die Beine abgeschnitten, weil sie mal die keine Shorts tragen, ne? Und da habe ich zu ihr gesagt, jetzt kann man die Beine zunähen, oben, also unten zunähen, Sand reinfüllen, oben wieder zunähen. Und dann hast du einen super Sandsack zum Beichen benutzen.
Genau. So genau.
Das hat mein Freund Kass Kapell, der hört vielleicht auch zu. Sowas haben wir uns in Halle liegen. Wir haben so ein Jeansbein mit Sand gefüllt, haben wir uns in Halle liegen. Das ist super.
Das ist der erste Schritt, wenn das Blech platt da liegt. Der erste Schritt ist der Holzhammer und der Sandsack.
Ja, ganz genau, der Baumstamm genauso. Ne? Also, dass man sich einen Baumstamm nimmt, der wird ausgekielt, also unten so ein bisschen rund gemacht nach innen. Mhm. Und dann kannst du da mit dem Blech reinklopfen. Ne? Unser guter Freund Carsten Wagner, den haben wir vorhin schon mal erwähnt. Ne?
Ja.
Der Carsten Wagner, der bringt seinen Schülern das auch so bei.
Mhm. So habe ich das auch in Schweinfurt gelernt. Also da standen auch in der Werkstatt die Baumstämme mit Baumstämme rum mit den ausgekehlten Oberflächen und da hat man dann die Bleche geklopft und geschrumpft an den Stellen.
Wir haben sowas im Automuseum Prototyp in Hamburg, da steht auch sowas und da fragen unsere Gäste auch mal, was ist das denn? Da erkläre ich Ihnen das, dass man da mit Bleche formt. Das können Außenstehende natürlich immer gar nicht verstehen oder gar nicht glauben. Aber so ist es halt. Mhm. Handwerkskunst.
Ja, Handwerkskunst, genau.
Mensch.
Andreas, es war wirklich toll, dir zuzuhören, wie du dieses Projekt angegangen bist und auch immer noch angehst. Ja. Woher du kommst, wie du das alles begonnen hast. Wirklich eine ganz andere luftgekühlte Karriere als unsere bisherigen Podcast-Gäste.
Ja.
Fand ich sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank.
Gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja, das freut uns auch.
Ja.
Also mir ist, ja.
Und Bilder, wie gesagt, könnt ihr, wenn ihr euch das noch nicht so richtig vorstellen könnt, natürlich auf Instagram und Facebook angucken.
Ja, bitte macht das, denn ich glaube, also gerade in dieser Folge hier ist es das Wichtige denn je, dass ihr euch das Ganze mal visualisiert, dass ihr euch mal anguckt, über was wir hier gerade gesprochen haben. Das muss man sich wirklich mal anschauen. Das heißt, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, liked uns, kommentiert die Fotos. Vor allen Dingen abonniert uns und verfolgt uns natürlich. Das ist ganz wichtig.
Ach, es hat wieder so viel Spaß gemacht.
Ach, herrlich. Okay, ihr Lieben. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich euch sagen wollte, Ne? Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder.
So ist es. Und bis dahin habt eine gute Zeit und passt auf euch auf.
Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.